Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich unser unbeflecktes Herz, Maria, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Wir kommen jetzt zum letzten. Es gäbe sicher viele Aspekte zu betrachten, was das Wesen Fatimas betrifft, diese Wesensaussagen. Und hier sind wir mit Sicherheit ins innerste Zentrum gelangt, dessen, wer Maria ist. Dieses Herz Mariens hat sich uns an diesem 13. Juni in unerwarteter Weise offenbart. Wie Sie sehen, jetzt schon zum zweiten oder zum dritten Mal, wir haben ein klein bisschen Einsicht genommen in den 13. Mai, gestern, heute 13. Juni, heute Nachmittag, heute Morgen haben wir ein bisschen von der dritten Offenbarung des Engels betrachtet. Und vielleicht ist es interessant zu wissen, dass eben alle diese Erscheinungen unserer lieben Frau von Fatima in dieser Weise betrachtet werden sollten. Nun aber könnten Sie sowas nicht leicht finden. Es gibt sicher das wunderbare Meisterwerk und das große Werk des Paters Michel de la Trinité, der dann zum Generalprior von den Kartäusern geworden ist und da den Orden gewechselt hat. Und als er in seiner Gemeinschaft war in Frankreich, hat er ein ganz, ganz magistrales Werk über Fatima geschrieben mit vielen, vielen. Er zieht alle Fatima-Spezialisten heran. Es ist wirklich das Werk, das je über Fatima groß und traditionell geschrieben worden ist. Und dort sind sicher auch viele, viele spirituelle Hinweise über den spirituellen, über den geistlichen Sinn von Fatima, dessen ich mich natürlich auch bedient habe. Aber weil ich gedacht habe, dass eben so etwas schwer zu finden ist. Sehr oft Fatima, die einschlägige Literatur, das geht meistens ums dritte Geheimnis oder um die Weihe Fatimas oder um irgendwelche Aktualitäten, was von Fatima geschieht. Eher, will ich so sagen, kirchenpolitisch, auch das gute hervorragende Wirken des Fatima-Org, des Fatima-Zentrums in Amerika vom verstorbenen Pater Gruner, wo es sicher sehr viel Literatur gibt und so. Das betrifft eher den apologetischen Charakter, dass es immer zeigen will, dass Fatima noch aktuell ist, dass viele Wunder geschehen und so weiter und so fort. Aber ich habe eigentlich, es fehlte mir ein bisschen diese tiefere Betrachtung dessen, was die Mutter Gottes selber uns sagt, wie die Kinder reagieren. Und deshalb habe ich mir erlaubt, einen kleinen Kommentar zu schreiben in den Rundbriefen, die ich an die MI schreibe in Asien und in der Zukunft auch an die Welt. Da gibt es einen Zusatz, das heißt Towards Fatima, also auf Fatima hin, auf 2017 hin. Und da habe ich angefangen, eben diese ganzen Erscheinungen vom Engel an zu kommentieren, zu analysieren. Und zwar nur auf das Geistliche hin, der geistliche Hintergrund. Genauso das, was ich Ihnen vorgelesen habe, das ist eigentlich nur ein Exzerpt aus diesen Betrachtungen. So Gott will, wird das eben auch als kleines Buch erscheinen. Auch gerade im Hinblick auf die 100-Jahr-Feier von Fatima, dass wir wirklich eindringen in die Tiefe ihres Geheimnisses. Das ist der Sinn des Ganzen. Und jetzt, meine Lieben, möchten wir noch ein bisschen tiefer gehen, wenn das überhaupt möglich ist. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Also ich habe immer Angst auf die Reaktion, aber es ist schon spät. Was will's? Ich versuche es einfach. Es ist das innere Wesen Mariens. Wir wollen jetzt noch einmal dieses Herz in sich selbst betrachten. Wir haben schon jetzt öfters gesagt, das innerste Wesen Mariens wird sichtbar in ihrem unbefleckten Herzen. Dieses unbefleckte Herz ist ein Symbol, das ist klar. Das ist ihr eigenes innerstes Wesen, die Fülle ihrer Seele, die ganze Kraft ihres Daseins, wo alles drin ist, ihr Leib, ihr Seele, ihr Herz, alle Privilegien, die sie bekommen hat, alles das ist eingetaucht in diese große Wirklichkeit, die wir einfach unbeflecktes Herz Mariens nennen. Nun, wer bist du, Immaculata?
Wir wissen, dass dieses Herz und genau eigentlich die Mutter Gottes selber, der heilige Maximilian konnte es einfach sagen, die Immaculata. Er meint genau dasselbe, wenn er auch nicht das Wort Herz benutzt, weil er einfach die Offenbarung, die Erscheinung von Fatima nicht kennt. Fatima ist außerhalb Portugals und Spanien erst in den 30er Jahren langsam bekannt worden und dann, als Maximilian Kolbe bereits in Auschwitz war, nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich kam Fatima erst so richtig groß raus in der Welt, während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Besonders mit der Weihe der Welt an Mariens unbeflecktes Herz. Aber da war der heilige Maximilian ja schon ein Jahr tot. Das war nämlich 1942. Und er sagt ja genau dasselbe. Er will ja auch das Wesen Mariens immer wieder umschreiben. Er sucht bei allen Kirchenvätern und den großen Theologen und den großen Heiligen, insbesondere beim heiligen Ludwig Maria Grini Montfort, immer wieder Anhaltspunkte, um noch tiefer das Geheimnis Mariens zu erfassen. Er wünscht sich sogar, dass alle Städte der Unbefleckten, Jepokalanov, sollten Akademien sein, sollen Schulen sein, die sich darum kümmern, Maria noch tiefer zu erkennen, ihr Wesen und ihre Größe, denn wir wissen noch sehr, sehr wenig über sie. Sie ist noch sehr unbekannt, sagt Maximilian Kolbe, der vielleicht am meisten über sie weiß, nicht? Also seien wir nicht zu schnell mit, ich kenne Maria schon bestens, nicht wie meine Hosentasche. Wir kennen sie eigentlich überhaupt nicht oder fast nicht. Und trotzdem, jetzt gibt sie unser Herz und möchte uns einführen. Jetzt lassen wir uns ein wenig führen in diese Welt. Und das Erste, das wir hier sehen müssen, das ist ihre Beziehung zu Christus. Ich glaube, wir müssen hier ganz klar einmal sehen, diese Rolle der Mutter Gottes, wer sie eigentlich ist. Gott hat die Welt erschaffen. Er hat die Welt erschaffen nur aus dem einzigen Grund, um sie zu erlösen. Um jeden Menschen zu sich zu führen, aus dem Nichts zu schaffen und dann dieses Nichts umzuformen und hochzuführen aus seinem reinen natürlichen Bereich und dann später aus seinem sündigen Bereich, aus dem Dreck und Schmutz, immer höher, immer noch höher. Nicht nur auf die Stufe der Engel, sondern auf die Stufe der Sohnschaft. Bis dazu hin, dass wir Söhne Gottes, Kinder Gottes genannt werden und sie auch sind. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und wie hat Gott das gemacht? Dadurch, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Das ist die Mission des Sohnes. Man nennt das die Mission, die Sendung. Jesus Christus hat immer gesagt, ich bin vom Vater gesandt. Die Sendung des Sohnes, des ewigen Sohnes, der zweiten Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit, die ist eben die Erlösung der Welt. Wir sagen, der Vater hat uns geschaffen, der Sohn hat uns erlöst, der Heilige Geist hat uns geheiligt. Das ist eine kurze Zusammenfassung der Mission. Der Vater sendet den Sohn, die Mission Jesu Christi, die wird ganz klar, es ist die Erlösung, das Erlösungswerk. Das betrachten wir das ganze liturgische Jahr, meine Freunde. Und diese ganze wunderbare Betrachtung beginnt mit der Menschwerdung, der Inkarnation. Da wird Gott Mensch. Das ist dieses erste Riesenwunder, dass der Größte der Kleinste wird, dass der unendliche Gott sich mit einer menschlichen Natur verbindet und sie erhebt. Jesus Christus ist ein menschlicher Embryo und dieser Embryo ist getragen von einer Person und diese Person ist Gott, ist der Schöpfer der Welt. Der unendliche Ozean, wenn ich so sagen kann, bildlich, der keine Grenzen hat, verbirgt sich in einem winzig kleinen Tropfen im Schoß einer Jungfrau. Und diese Inkarnation, die beginnt, er wird geboren, die Geburt Jesu, und dann haben wir sein verborgenes Leben, 30 Jahre verborgenes Leben. Wofür, warum? Um uns das Beispiel zu geben, wie wir zu leben haben. Ein Leben, das jedem von uns gleich ist, das jeder von uns nachahmen und in das einsteigen kann. Das Leben eines Land eines Arbeiters in seiner Werkstatt, der hart sein Brot verdienen muss. Das sind die 30 Jahre des Lebens, wo Christus uns das Beispiel gibt, der häuslichen Tugenden und dazu diesem Beispiel eben im Rahmen einer Familie, die eigentlich der normale Rahmen unseres Lebens ist, zu diesem großen Beispiel die Mutter Gottes und den heiligen Josef heranzieht, sodass wir alle leicht ein leichtes Beispiel, ein Vorbild haben, wie wir zu leben haben und unsere Familie aufzubauen haben und unser Leben zu führen. Und dann kommen die drei Jahre des öffentlichen Lebens, wo Christus seine Kirche gründet, uns die ganze Wahrheit erklärt, offenbart, uns die Mittel zum Heil gibt und uns den Weg zeigt zu Gott. Und dann kommen die drei Tage, in denen Christus sich opfert am Kreuz. Und das ist eben sein zweites große Wirklichkeit. Das ist die Redemption, die Erlösung. Redemption, die Erlösung der Welt, wo Christus am Kreuz für unsere Sünden bezahlt, uns reinwäscht, negativ allen Schmutz, allen Dreck von uns befreit und positiv uns dann, nachdem er den Kelch unserer Seele aus seinem Schmutz gezogen, gereinigt hat, ihn füllt mit dem Licht der göttlichen Gnaden, des göttlichen Lebens, der heilig machenden Gnade. Das ist das Werk Jesu Christi. Das bewundern wir im Lauf des Kirchenjahres. Und diese Redemptio geht dann weiter, diese Mission Jesu Christi in der Kirche. Er erwählt sich seine Apostel, die eben dies, sein Werk weiterführen. Und nun sehen wir, wie dieses Werk weitergeführt wird. Aber bevor wir das weiterschauen, müssen wir hier nur schauen, dass schon hier Maria eine Rolle hat. Gott hat nicht eben gewollt, dass er einfach so auf die Welt kommt. Er hat sich von vornherein eine Gefährtin auserwählt. Ein einziges Geschöpf, zu dem Jesus Christus kommen kann, aus dessen Fleisch er das Fleisch nehmen kann, aus dessen menschlicher Natur er seine Natur nehmen kann. Und da er Gott ist und sich nicht mit dem Nichts und nicht sich mit der Dunkelheit, er ist das Licht verbinden kann, muss dieses Wesen ganz hell, ganz rein sein. Clara Montana, das ist in Polen genau der helle Berg. Częstochowa ist der Jasna Góra, das ist eben der Berg, der heißt der helle Berg. Und so ist Maria der helle Berg, der reinste Berg, die reinste Stätte, zu der Christus hinunterkommt, um hier Mensch zu werden. Und so wird sie zur Mutter Gottes. Das ist ihre erste große und ganz wichtige Rolle. Sie wird zur Mutter Jesu Christi. Das ist die Engelserscheinung. Das ist der Engel des Herrn. Das ist die Menschwerdung Christi. Das ist Maria Verkündigung. Sie gebiert Christi. Jesus Christus ist ihr ganz hingegeben. Er zeigt in seinem Leben, wie wir zu leben haben. Jesus Christus war ihnen untertan. 30 Jahre lang hat er ununterbrochen nur Maria und den heiligen Josef gehorcht. Ununterbrochen, so sehr, dass nie es ein Kind gegeben hat, das so gehorsam seinen Eltern war, nie einen Sklaven, der so gehorsam seinem Meister war, wie Jesus Christus, der Mutter Gottes, hingegeben war. Die vollkommene Hingabe an Maria gibt es im Grunde nur einmal. Das ist die Hingabe ihres eigenen Sohnes an sie. Und jetzt sagt er, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und dieses Beispiel, genau das, ist das, was wir nachfolgen müssen. Als ich in meinen Vorträgen an meinen Exerzitien den protestantischen Pastoren dieses Beispiel gegeben habe und von der Bibel her bewiesen habe, dass Jesus Christus das gesagt hat. Ich habe es natürlich anders angefangen. Ich habe gesagt, Jesus Christus hat gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Stimmt's? Ja, natürlich. Johannes, die kennen das genau. Wo das ist, kenne ich nicht. Ich kann das nicht auswendig. Das sind so Spezialisten. Johannes 13, 14, bumm. Johannes 15, 16, bumm. Das kann ich nicht. Aber jedenfalls, die wussten das. Und dann haben wir gesagt, so, und was war das noch einmal, die 30 Jahre von Jesus? Ja, und da war er, ja, das kleine, stille Leben, ja, das kennen wir schon, da wissen wir fast nichts. Doch, wir wissen eins, er war ihnen untertan. Et erat subditus illis. Und dann habe ich vom heiligen Bernhard eben diese Beschreibung, was es eigentlich bedeutet. Dann haben die gesagt, jetzt hat Jesus gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Jetzt hat er 30 Jahre ein Beispiel gegeben und war der Mutter Gottes völlig untertan. Und war ihr ganz geweiht und hat für sie Wasser geholt, als sie gesagt hat, hole mir Wasser. Und war ununterbrochen gehorsam, hat nur auf sie geschaut. Und auch weil der heilige Josef schon gestorben war, da war die Mutter Gottes die alleinige Superiorin des Heilands. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Jetzt will das der Heiler, dass wir es tun wie er. Er war der Mutter Gottes untertan, also müssen wir der Mutter Gottes untertan sein. Und das heißt Weihend Maria. Das war die Antwort. Wir haben alle nur geguckt. Dann habe ich gesehen, wie sie da gesessen sind. 19 Pastoren und der Erzbischof in Anführungszeichen von Riga. Und dann gucken sie sich an. Es war herrlich, was süß, wie sie so zustimmend gesagt haben. Das Schweigen haben sie gehalten, aber ihre Bewegungen waren also wirklich, war sehr schön. Gut. Und dann eben, das ist das Wichtigste, die Teilnehmer Mariens. Hier kommt das Herz Maria, das ist die innere Größe Mariens zum ersten Mal ganz groß zum Ausdruck. Sie ist die Erwählte von allen Geschöpfen, gebenedeit unter allen Geschöpfen, unter allen Wesen, eben gebenedeit, gepriesen und herausgenommen, um die Mutter Jesu Christi zu werden, um die Mutter Gottes zu werden. Was braucht es? Eine Demut, eine völlige Hingabe, die sich ausdrückt im Augenblick, wo Christus Mensch wird, wo für Maria es gibt nur eins, keinen Blick auf sich selbst, ganz und gar, siehe, die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Der Wille Gottes über alles, das macht Maria Gott angenehm. Ihre grundlegende, grundsätzliche und abgründige Demut zieht Gottes Wirken, Gottes Barmherzigkeit buchstäblich in ihr Herz. Und unter ihrem Herzen, leiblich und in ihrem Herzen, geistig, sagt der heilige Augustinus, wird nun der Menschensohn geformt durch die Kraft und durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Und so steht Maria im stillen Leben gleichsam da, als immer zusammen mit Christus, diesmal als diejenige, derer wir uns hingeben müssen, so wie Christus das Beispiel uns gegeben hat. Dann zieht sie sich scheinbar zurück während dem öffentlichen Leben, aber nur scheinbar. Sie ist immer dabei, aber ganz diskret. Immer nur dann. Aber dann, wenn es wichtig wird, dann ist sie da. Als Jesus Christus das erste Wunder wirkt, da ist sie da. Und er wirkt dieses Wunder nur, weil sie da ist und weil sie eigentlich darum bittet. Weil sie darum bittet. Und der heilige Grignion de Montfort, das kennen Sie ja, wenn Christus etwas tut, wenn Christus etwas bestimmt, dann ist es nicht wie bei uns, dass er nachher seine Meinung ändert. Wenn Gott einmal was tut, dann ist es immer so. Wenn Christus einmal das erste Wunder so tut, auch wenn wir es nicht wissen, werden alle anderen Wunder genauso getan. Es gibt kein Wunder, dass Christus nicht wirkt, nie das nicht von Maria seinen Ursprung nimmt, die eben um dieses Wunder bittet. So, und dann kommt der große Augenblick der Redemptio. Da sehen wir Maria dann wieder ganz groß unter dem Kreuze stehend. Und unter dem Kreuze stehend wird Maria unsere Mutter. Unsere Mutter, die leibliche Mutter Christi wird zu unserer geistlichen Mutter. Die Mutter, die schon die Mutter des Hauptes war, wird nun die Mutter der Glieder des mystischen Leibes, deine und meine Mutter und die Mutter aller. Damit kommt ihre Weltsendung eben zum Ausdruck. Jesus Christus, er nennt sie zur Mutter aller dieser armen Nichtse, Todfeinde, um eben ihnen Mutter zu sein. Diese geistliche Mutterschaft bedeutet, dass Maria nun von Jesus Christus die Gnaden bekommt, die er selber eben am Kreuz verdient hat, um diese Gnaden ihren Kindern zu schenken und ihre Kinder an ihr Herz zu ziehen, um sie so dem Heiland zurückzugeben. Daher kommt durch Maria zu Jesus, durch Jesus zum Vater. Aber da kommt noch etwas anderes. Maria wird unter dem Kreuz Miterlöserin. Das ist berühmte, das Bild des Herz, das mit der Dornenkrone durchstochen ist. Eben das Herz Mariens. Der heilige Augustinus hat schon gelehrt, das, was Christus an seinem Leibe erlitten hat, das alles hat Maria in ihrem Herzen erlitten. Die Königin der Märtyrer, das blutende Herz Mariens, das schmerzvolle Herz Mariens, ist nichts anderes als ihre Teilnahme am Erlösungswerk Christi. Christus ist der einzige Erlöser, aber er möchte eine Miterlöserin. Er möchte nicht allein am Kreuze sterben, sondern er lässt sie teilnehmen, wie auch nur ein Geschöpf teilnehmen kann an seinem Leiden. Die Teilnehmer Maria ist nicht, dass er sie bräuchte, um sein Erlösungswerk eben zu vollenden, sondern weil er sie wollte. Der heilige Paulus sagt ja ganz klar, dass Christus der neue Adam ist. Und von ihm her kommt ein neues Menschengeschlecht. Das werden die Kinder Gottes sein, die einmal in den Himmel kommen. Das ist das neue menschliche Menschengeschlecht. Aber wie der alte Adam, der erste, nicht dieses neue Menschengeschlecht hervorgebracht hat, seine natürlichen Kinder ohne Eva, so will Gott eben genauso bei der Gründung des neuen Menschengeschlechtes, dass der neue Adam in Vereinigung mit der neuen Eva, Nova Eva, zusammen eben das neue Menschengeschlecht geistig hervorbringt. Deshalb sagen die Heiligen, man kann Gott nicht zum Vater, wenn man nicht Maria zur Mutter hat. Sie wird die Mutter, geistlichen Mutter, weil die Eva heißt ja die die Lebensspenderin. Und Maria spendet uns eben das übernatürliche Leben, das sie ganz von Christus bekommt. Und da wird sie zur Alma Socia Christi, wie der heilige Albert sagt, zur gnädigen, zur demütigen Hilfe Jesu Christi. Sie wird zum Mitarbeiter am Werk der Erlösung. Und diese großen Wahrheiten haben besonders die Päpste des 19. und 20. Jahrhunderts und insbesondere unser Patron, der heilige Pius X., ganz klar gestellt. Sie haben nämlich gesagt, dass Jesus Christus in seiner Barmherzigkeit und Liebe eben Maria so heranziehen wollte, dass sie völlig Anteil hat an seinem Erlösungswerk. Aber wie? Wie genau? Das alles bedeutet jetzt, ihr Herz kennenzulernen. Jesus Christus opfert sich. Und das alles, was wir sehen, ist seine Passion. Die Passion ist das Leiden Christi. Das Leiden Christi bis zum letzten Blutstropfen, das wir immer betrachten müssen. Und da zieht er Maria an sich an und lässt sie mitleiden. Das Mitleiden Mariens. Die Passion Christi, der Passio Christi entspricht die Compassio. Und das ist das Wort. Christus zieht sich Maria an und Maria leidet mit. Dadurch, dass ihr Leib nicht zerstört wird, sie wird nicht geschlagen, sie kriegt keine äußere Dornenkrone, sie hat kein Kreuz zu tragen. Aber jede Mutter weiß doch genau, was ist ein größeres Leiden, wenn eine Mutter ihr Kind über alles liebt. Wenn sie selber Schläge bekommt oder wenn sie vor ihrem Kind steht, dass die Häscher und die Mörder zusammenschlagen. Wenn eine Mutter ihr Kind leiden sieht, wenn eine Mutter ihr Kind zerstört werden sieht von bösen Menschen, Stück für Stück, das reißt der Mutter das Herz aus. Das ist schlimmer, als wenn sie selber leiden muss. Sehen Sie, das ist das, was Maria geschieht. Für Maria war Christus alles, einfach alles. Ihr ganzes Herz gehörte ihm. Sie öffnete ihm ihr ganzes Herz. Und jetzt erlaubt er, dass dieses ihr Herz spirituell, geistig, völlig, völlig durchbohrt wird. Dieses Herz wird so zermalmt, dass Maria unter dem Kreuze, wie die heiligen Väter sagen, 1000 Tode stirbt. Durch ein ununterbrochenes Wunder wird sie am Leben erhalten. Das würde kein Mensch von uns auch nur eine Sekunde aushalten, was Maria hier die ganze Zeit eben durchhält, ihren Sohn so gekreuzt zu sehen. Und jeden Nagel, jeden Schlag, den er physisch bekommt, kriegt sie 10-mal mehr, wenn man so sagen kann, in ihr Herz hinein. Das ist das Mitleiden Mariens. Das ist nicht ein teilnahmsloses Stehen. Und deshalb ist es das Wunder, dass Maria unter dem Kreuz nicht in Ohnmacht gefallen ist, wie viele Protestanten so irgendwie zeigen. Sie stand unter dem Kreuz. Sie bewegte sich nicht. Und das Mitleiden Mariens nun in diesem Fall ist, dass sie freiwillig nicht ein einziges Mal erstens gezweifelt hat an dem ganzen Werk und zweitens, dass sie nicht einmal gezögert hat, einen eigenen Augenblick nicht Ja zu sagen. Zu jedem Schlag ins Herz, zu jedem Schlag ins Gesicht, zu jeder geistlichen Donne, die sie bekommen hat, zu jedem Moment, wo Jesus Christus litt und sie musste das selber mitleiden, hat sie immer ununterbrochen Ja gesagt, aus Liebe zu uns, ihren Kindern. Das ist das Mitleiden Mariens, das ist die Miterlöserin. Und sie hat ja aus Autorität im Grunde auf Christus ja Rechte, wie eigentlich Eltern Rechte haben im gewissen Sinn auf ihre Kinder. Und sie hat hier, wie der Papst, heilige Papst Pius X., ihre Mutterrechte aufgeopfert. Sie hat sie aufgeopfert. Sie hat freiwillig ihren eigenen Sohn dieser Tortur hingegeben und ist selbst mitgegangen aus Liebe zu den Sündern. So liebt Maria uns. Das ist das unbefleckte Herz Mariens. Seht, meine Lieben, da gehen wir jetzt ganz in die Tiefe. Und der heilige Pius X. bringt nun diesen Satz aus der Gnadenlehre, das, was Jesus Christus Kraft seiner Allmacht gelitten hat, weil er Gott ist und grenzenlose Macht hat und grenzenlose Wirkung, das hat er gewollt, genau das sollte Maria mitleiden, eben, und zwar nicht, weil sie aus Natur dazu fähig war, sondern weil sie dazu beschenkt war. Beschenkt von Gott. Ein Geschenk, du hast bekommen, dass du dich torturieren lässt, sodass du dich gleichsam geistig 100-mal und 1000-mal umbringen lässt, um so deine Liebe bis zum letzten Rest zu zeigen. Und ein ganz besonderer Moment ist, wie der heilige Bernhard von Clairvaux das wunderbar ausdrückt, ist der Augenblick, wo Jesus Christus schon tot ist und einer der Soldaten nimmt eine Lanze und durchstoßt das Herz Jesu. Und dann sagt der heilige Bernhard, Jesus war schon tot. Ihn hat das nicht mehr getroffen. Er hat diesen Stoß nicht mehr erhalten. Aber es war jemand unter dem Kreuz, der diesen Stoß voll in ihr Herz erhalten hat. Sie war da. Das, was Jesus Christus nicht mehr erlitten hat, das bekam sie. Sie, als der Soldat des Herz Jesu durchstoßte und zugleich und sogleich Blut und Wasser herauskam, da hat der Soldat ihr Herz völlig zerstoßen. Und aus diesem Herz kam Liebe und Liebe und Barmherzigkeit. Hier wurde Maria die Mutter der Barmherzigkeit. So sagt der heilige Bernhard. So, und das ist das große Geheimnis Mariens. Das ist das Geheimnis ihres unbefleckten Herzens. Wenn sie also in Fatima all dies uns eröffnet, wenn der heilige Maximilian sie immer wieder betrachtet, wer bist du, Immaculata, und sagt, du bist nicht bekannt, dann müssen wir in diese Tiefen gehen. In diese Tiefen, wo Maria jetzt nicht nur einfach die liebste aller Mütter ist, wie der heilige Grignone sagt, wie ich in die berühmte Nummer 202 in der vollkommenen Hingabe, die Sie bitte immer wieder betrachten sollten, sondern wir müssen die tief geben, aber in Wirklichkeit, was hat dein Herz für mich getan? Was hat dein Herz für mich gelitten? Was hat dein Herz eben in sich aufgenommen? Welche Geschichte ist diese Geschichte deines unbefleckten Herzens, wenn du so mich liebst, wenn du so etwas mitmachst, wenn du meine Mutter geworden bist unter dem Kreuze, nicht einfach, weil du das gehört hast, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter, und hast gesagt, okay, nehme ich an, sondern, dass du so etwas gelitten hast, was ja kein Mensch und alle Märtyrer zusammen nicht leiden. Wenn du eine Mutter hast, die so für dich leidet, so. Und deshalb möchte die Mutter Gottes ihr Herz zeigen, immer mit der Krone. Wenn Sie wieder das Herz Mariens betrachten, dann sehen Sie das Herz umgeben mit den Dornen. Das ist die Miterlöserin. Mein Heil, mein Kind, mein Kindsein, meine Erlösung, die Gnade und jede Gnade, die vom Herzen Jesu kommt, die bekomme ich durch dich und weil du all diese Dornen mitbekommen hast. Und so wird Maria nach Jesus mir meine Miterlöserin. Jesus wollte zusammen mit Maria mein Heil erwirken. Und wenn ich Jesus danke dafür, ich danke dir, Herr Jesus Christ, dass du für mich gestorben bist, dann habe ich genauso der Mutter Gottes zu danken, dass sie für mich mitgestorben ist im Geiste, 1000 Tote erlitten hat und zur Königin der Märtyrer geworden ist. Und jetzt kommt der zweite Teil. Jesus Christus hat uns am Kreuz erlöst. Er ist auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Das Werk Jesu Christi ist vollbracht. Er kam zurück in den Himmel, die Erlösung ist getan. Die Apostel sind gestärkt und jetzt geschieht erstmal noch nichts. Denn Gott hat es gewollt, dass eben eine zweite Mission kommt. Vater und Sohn werden jetzt den Heiligen Geist schicken. Und der Heilige Geist, und das ist jetzt unser Fest, das gerade in diesem Augenblick beginnt, ist die Mission des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist die dritte Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Und er wird vom Vater und dem Sohn in die Welt geschickt, um das Erlösungswerk Jesu Christi abzurunden, zu vervollkommnen und es zu ergänzen. Und das ist die Mission des Heiligen Geistes. Was tut der Heilige Geist? Wir wissen das genau. Er erfüllt die Herzen seiner Gläubigen, er erfüllt die Herzen der Apostel. Am Pfingstfest, das betrachten wir natürlich morgen gerade, da wandelt er die furchtsamen Apostel um, gibt ihnen die Kraft und die Stärke. Er gibt ihnen die 7 heiligen Gaben, insbesondere eben für ihren Verstand, damit sie plötzlich die unwissenden und stachsenden Apostel, die nicht mal einen richtigen grammatischen Satz fertig kriegen, plötzlich zu weisen Männern werden, die eben hinausgehen und alle Leute, die jetzt irgendeinen Einwand haben, ohne weiteres ihnen die Klarheit, in Klarheit die Wahrheit Jesu Christi verkünden bis zum Ende der Welt. Licht! Um das alles zu verstehen und die Tiefen Gottes zu dringen, um das, die Wahrheit zu erkennen und Kraft, um für sie zu leben und zu leiden und zu sterben. Das ist der Heilige Geist, der eben diese Apostel erfüllt. Und die Apostel werden erfüllt und dann sieht man in der Kraft des Heiligen Geistes, gehen sie dann in alle Welt und lehren alle Völker und nichts kann sie aufhalten. Es ist der Heilige Geist, der ihnen und dann nachher allen Christen die Kraft gibt, die notwendige Kraft, die Energie, könnte man sagen, durchzuhalten. Als Jesus Christus auferstanden war, haben die alle an ihn geglaubt, aber sie hatten keine Kraft und sie hatten vieles noch nicht verstanden. Und das sagte Jesus Christus: Der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit einführen. Er wird euch leben. Er führt euch in die Tiefen Gottes. Er wird eure Kraft sein. Er in seiner Kraft geht ihr bis ans Ende der Welt und nichts kann euch aufhalten. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist der, der wirkt. Und nun muss man sehen, dass der Heilige Geist in diesem Missionswerk eine ganz besondere Rolle hat. Nämlich, es ist so, schauen wir, die Apostel werden jetzt ernannt von Jesus Christus, hinauszugehen in alle Welt und alle Völker zu lehren. Und was hat Christus den Aposteln übergeben? Alles, was er getan hat, alles, was er gelehrt hat, alles, was er auf die Erde gebracht hat. Die Apostel empfangen nun seine dreifache Macht. Die dreifache Macht Christi, die dreifache Kraft und Gewalt Christi ist erstens die Gewalt zu lehren, die Lehrgewalt, das ist das Munus Docendi. Das heißt, die bekommen die Gnade und die Aufgabe und die wichtige Aufgabe, die Wahrheit zu lehren. Das Depositum Fidei, den Glauben, den sie empfangen haben, die Glaubenswahrheit und die Offenbarung Jesu Christi geben sie weiter bis ans Ende der Welt. Das ist die erste Aufgabe der Apostel, die erste Macht und Gewalt. Christus gibt ihnen die Gewalt und alle Gnaden, die sie brauchen, um die Wahrheit zu bekennen bis zum Ende der Welt. Das ist ihre Aufgabe. Das ist die Lehrgewalt. Dann bekommen die Apostel die Aufgabe der Heiligung, des Munus Sanctificandi. Die Lehrgewalt und das ist die Heiligungsgewalt. Die Apostel sollen uns nicht die Wahrheit und ihre Nachfolger lehren und uns in alle Wahrheit einführen und uns das Licht der Wahrheit geben, der göttlichen Offenbarung, der einzigen wahren Religion, des einzigen wahren Glaubens, sondern sie sollen uns auch heiligen. Alle Mittel, um uns nicht nur zu wissen zu lassen, das ist wahr und das ist richtig und jenes ist falsch, sondern uns auch die Mittel zu geben, eben zu dieser erkannten Wahrheit hinzugelangen. Es genügt nicht zu wissen, dass es einen Himmel gibt, sondern ich soll auch hineinkommen. Und so müssen wir eben diese Heiligungsgnaden haben. Und das sind die Sakramente und die heilige Messe. Und alles, was damit verbunden ist, die Sakramentalien und alle Mittel der Heiligung, hat Jesus Christus gestiftet und seinen Aposteln und ihren Nachfolgern anvertraut. Und so gehen die Apostel in der Welt, lehren alle Völker und taufen sie, heiligen sie, hören Beichte, treiben die Teufel aus, segnen die Menschen und so weiter. Das ist die Heiligungsgewalt, die Gewalt der Heiligung. Das ist die Heiligung und diese Gewalt gibt natürlich Christus nur seinen geweihten Männern, der lehrenden Kirche, dem Papst zuerst, den Bischöfen und den Priestern und ein bisschen dabei den Diakonen. Lehrgewalt, Heiligungsgewalt und jetzt fällt noch eine, das ist eben die Exekutionsgewalt, das ist die Gewalt eben zu führen. Das ist Munus Regendi, das ist die Regierung, das ist die Regierungsgewalt. Das heißt, sie werden von Gott bestimmt, Regenten zu sein, Regierungsgewalt. Und das heißt, dass sie jetzt bestimmt werden, die Menschen zu Gott zu führen. Dass sie ihnen zeigen, was sie tun sollen und ihnen vorangehen, eben in diesem Erdental, um den Himmel zu erreichen. Ihnen klare Gesetze geben, ihnen klare Anweisungen zu geben, Unterscheidungen der Geister, was die Taktik ist, den geistlichen Kampf zu führen. Und sie sind gleichsam die Anführer dieser Armee, dieser streitenden Kirche und so weiter. Und jetzt gehen die Apostel in alle Welt. Und das ist die Fortsetzung der Mission Jesu Christi, verstehen Sie? Die tun eigentlich nur das, was Christus getan hat, als er in der Welt war. Nur das. Und das ist ihre Aufgabe. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie untreu. Wenn sie was anderes erzählen, dann sind halt die Probleme, wie wir sehen. Dann kommt die Krise. Aber das ist jetzt nicht unsere Frage. Das Wichtigste ist, was wir hier sehen, diese Lehrgewalt, mit dieser Gewalt sind die Apostel in die Welt gezogen und haben angefangen, alle Völker zu bekehren, eine nach dem anderen. Nun aber kommt ein Problem. In den meisten Fällen finden die Apostel keine Antwort. Die Menschen sind tief verstrickt in ihrer Dunkelheit und Finsternis. Und sie fühlen sich wohl, nicht wahr? Wenn man zu einem Schwein geworden ist, dann fühlt man sich im Misthaufen wohl, ist ganz klar. So ist es halt. Und die Leute, die wollten nicht aus dem Misthaufen raus. Wir sind Schweine und das ist prima. Was wollt ihr denn? Und die Apostel wollten die zu Menschen machen. Und die waren natürlich nicht einverstanden, weil sie ihren geliebten Misthaufen verlassen mussten. So, und jetzt sind die einfach nicht bereit. Viele Menschen, die wissen gar nichts davon, die wollen auch gar nichts davon wissen, die bleiben abgewendet von Gott. Die Apostel kommen und dann müssen sie ihren Staubsundenfüßen von den Schuhen ziehen und müssen weiterziehen und so weiter. Langsam aber sicher bahnt sich das Evangelium. Viele Stellen nehmen es nicht an, einige nehmen es an. Und was ist jetzt hier das Problem? Das Problem ist, wenn der Heiland, die Wahrheit kommt mit ihrer Herrlichkeit und mit ihrer Schönheit, mit ihren Aposteln, die in die Welt kommen, da muss irgendein Grund bereitet sein. Denn sonst nehmen die Seinen ihn wiederum nicht auf. Was ist notwendig, dass es weitergeht? Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Es muss jemand kommen, und das ist nun die Mission des Heiligen Geistes, der eben weht, wo er will, und die Herzen disponiert, der irgendwo die Leute irgendwo inspiriert, der ihnen eine Unruhe ins Herz gibt. Unruhig ist das Herz, bis es ruht in dir. Der sie anspornt, der ihre Augen aufmacht, der die Dinge so führt, dass die Menschen gleichsam über den Missionar stolpern. Oder wenn sie den Missionar sehen, durch irgendein inneres Licht verstehen, das ist die Wahrheit. Irgendwo fasziniert werden von dem, irgendwo Lust bekommen, doch aus diesem Misthaufen rauszugehen und nicht mehr Schweine zu sein, Entschuldigung, aber so ungefähr. Ja? In diesem Sinn wird der Heilige Geist eben sein Wirken, ist dieses Wehen, wo er will. Und das ist die Lehre der Kirche, verstehen Sie? So wirkt der Heilige Geist. Er hat unsere Vorfahren irgendwo hat er gewisse Menschen berührt. Wie ein Windhauch hat irgendwo eine Sehnsucht aufkommen lassen, hat die guten Anlagen von Menschen eben genommen, um sich so vorzubereiten. Sogar heidnische Dinge, da gibt's die sibyllinischen Bücher, da gibt's große heidnische Philosophen wie Aristoteles und Platon und weiß ich was alles und viele, viele solche Dinge, wo eben der Heilige Geist die Menschen hingeführt hat, das Terrain vorbereitet, mit sogenannten vorhergehenden, vorbereiteten Gnaden gleichsam den Weg geöffnet hat, dass wenn dann die Apostel kommen, dann auf einmal nehmen die Leute das an und strömen dann hin zu den Quellen des Heiles. Bevor wussten sie es nicht, aber der Heilige Geist war schon längst am Wirken. Dadurch, dass er weht, wo er will, können wir jetzt nicht fassen, hier ist er und da ist er noch. Nun gibt's aber eine ganz wichtige Sache, dass dieser Heilige Geist, wo immer er wirkt und wann immer er nie allein wirkt. Und das ist das Neue, das Große, was uns das Herz Mariens jetzt nochmal neu erkennen lassen wird. Tatsächlich, was ist das große Werk des Heiligen Geistes, das allergrößte Werk des Heiligen Geistes? Das ist Ex Maria Virgine de Spiritu Sancto. Es ist die Schöpfung des Leibes, des menschlichen Leibes, der menschlichen Natur Christi. Das ist das große Werk des Heiligen Geistes. Und da sehen wir schon, dass der Heilige Geist dieses Werk mit Maria zusammengewirkt hat. Der Heilige Geist hat Maria überschattet. Das ist ein einziges Wunder, das niemand versteht. Und diese Überschattung des Heiligen Geistes führte zur Entstehung des Leibes und der menschlichen Natur Jesu Christi. Und dann sagt der heilige Grignion de Montfort, eben von diesem Augenblick an ist es genau dasselbe mit der Entstehung jedes Gliedes des mystischen Leibes. Es ist der Heilige Geist, der eben mit Maria zusammen diese Glieder gleichsam neu schafft. Ganz konkret besteht es jetzt darin, dass der Heilige Geist sich mit Maria in einer wunderbaren Weise verbindet. Er ist die Liebe Gottes selbst. Und da kommen wir wieder zurück auf diesen anderen Gedanken, den wir schon angesprochen haben. Er ist sehr wichtig. Der Heilige Geist wurde von Vater und Sohn gesandt. Und was will jetzt der Vater und der Sohn? Er will, dass der Heilige Geist in jedes Herz eintritt als die Gabe, die Liebesgabe Gottes selbst und unsere Herzen erfüllt und so ganz und gar uns bereitet, eben Kinder Gottes zu sein. Tempel des Heiligen Geistes müssen wir werden, um Kinder des Vaters und Brüder und Schwestern des Sohnes, Erben des Himmels zu werden. So will der Heilige Geist eben gleichsam als Feuerflammen, gleichsam in seiner ungeheuren Kraft und Liebe unsere Herzen durchdringen. Die Apostel bekamen den Heiligen Geist am Pfingsten und unser Pfingsten ist die heilige Firmung. Das ist das große Sakrament, wo der Heilige Geist uns besonders gegeben wird und dieses Feuer in uns brennen wird als unauslöschliches Merkmal. Nun seht, der Heilige Geist wirkt überall. Er wirkt und bereitet vor. Er bereitet die Menschen vor und bringt sie eben zu Christus. Genauso hat er es mit dir getan. Und wenn er sie zu Christus gebracht hat, wenn du dich geöffnet hast, dann kommt der Heilige Geist als die Gabe des Vaters und des Sohnes und erfüllt dich mit der göttlichen Liebe. Das ist genau das, worum wir beten. Und das ist auch das, was der heilige Paulus sagt, die Liebe Gottes. Das heißt, das innerste Wesen Gottes selber, der Liebe ist, Gott ist die Liebe, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Nun aber ist der Heilige Geist in kein einziges Wesen konnte er voll und ganz eingehen. Nicht, weil er nicht wollte und nicht, weil er nicht mächtig dazu wäre, sondern weil es von uns her ein Problem ist. Weil unsere Gefäße nicht offen sind, weil wir nie ganz rein sind, ganz offen, ganz disponibel. Es gab nur ein solches Gefäß, das war das unbefleckte Gefäß. Das ist das wahrspirituale, das geistliche Gefäß, wie die Mutter Gottes genannt wird in der Litanei. Und dieses geistliche Gefäß empfing nun den Heiligen Geist in seiner ganzen Fülle, so dass der Engel sagen kann, du bist voll der Gnade. Und der Heilige Geist lebt ihr, wohnt in ihr. Wie wir gesagt haben schon gestern, er durchdringt sie. Wenn Maria ein Wort sagt, ist es so vom Heiligen Geist besessen und erfüllt, dass der Heilige Geist durch sie dieses Wort sagt. Mutter Gottes wird nun in diesem Augenblick zum Instrument des Heiligen Geistes. Ich würde sogar sagen, zur Gegenwart des Heiligen Geistes. Willst du den Heiligen Geist sehen? Schau Maria an. In Maria wird der Heilige Geist gleichsam, nicht ganz, quasi Fleisch. Maria, in allem, was du an Maria siehst, siehst du den Heiligen Geist. Herz Marie, es ist sogar die Oration, das Tagesgebet zum Fest des unbefleckten Herzens Mariens. Da hast du die Fülle des Heiligen Geistes in seinem ganzen Liebesbrand in diesem Herzen. Alles in diesem Herzen ist der Heilige Geist, der gleichsam dieses Herz voll und ganz erfüllt mit unendlicher Gnade, mit unendlicher Liebe, mit unendlichem Licht, mit unendlichem Leben. Und so steht nun dieses Herz Maria, die Immaculata, vor unseren Augen. Jetzt sehen wir, was das ist. Und das ist jetzt wichtig. Maria hier, durch ihre Verbindung mit dem Heiligen Geist, wird nun zur Vermittlerin aller Gnaden. Die Gnadenvermittlerin ist mehr ihre Verbindung mit dem Heiligen Geist als mit dem Sohn, obwohl das alles zusammengeht. Mit dem Sohn wird sie Miterlöserin, aber mit dem Heiligen Geist wird sie Gnadenvermittlerin. Und das ist ja genau das Wichtigste, was sie eben in Fatima und insbesondere durch den heiligen Maximilian Kolbe uns zeigt, wer sie ist. Wer bist du, Immaculata? Und jetzt wird's klar. Guadalupe. Die Missionare kommen. Die kommen und fangen an zu predigen. Leute, die wirklich wetterfeste Missionare, Franziskaner, Dominikaner, unheimliche Gestalten, heiligmäßige, die ihr Land und Leben und ihre Familie für immer verlassen. Und dann die armen Azteken versuchen zu bekehren, Kirchen bauen. Sie kommen in Massen. 1516 ist Pizarro und Hernando Cortes kommen heran und dann kommen sie, einer nach dem anderen, bauen die schönen Kirchen, die sie in Mexiko immer noch betrachten können in diesen Zeiten. Und kein Mensch bekehrt sich. Nichts geschieht. 15 Jahre völliges, vergebliches Arbeiten, dass sie sich fragen, was ist das, wie geht das? Unmöglich. Die Herzen sind blockiert, es gibt keinen Mensch, der sich bekehrt, nichts geschieht, es ist einfach alles zu. Die verschiedensten Umstände bringen es, dass die ganzen Azteken, die Leute von Mexiko, außer ganz wenigen Ausnahmen, verschlossen sind der Wahrheit. So viel die machen, da wird die heilige Messe gelesen, da werden die Sakramente angeboten, da wird die herrliche, überwältigende Wahrheit Jesu Christi gelehrt und nichts geschieht. Es muss etwas kommen. Es kommt der 9. Dezember 1531, wie ich es gesagt habe, und es ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist weht, wo er will. Und jetzt ist genau das. Es ist die Mutter Gottes. Sie erscheint auf dem Hügel Tepeyac. Und dann kommt dieses herrliche Wunder von Guadalupe. Und jetzt auf einmal öffnen sich die Herzen an einem Tag. Und so schnell, dass die armen Missionare mit ihrer Lehrgewalt, besonders Heiligungsgewalt, nicht nachkommen. 16.000 taufen an einem Tag. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. 16.000. Natürlich waren es mehrere an einem Tag. Das heißt, in einem Monat, in einem Jahr sind da tatsächlich 20 Millionen, in einem Jahr 20 Millionen Mexikaner katholisch geworden. Die Armen, die wussten nicht mehr, worin die Köpfe stehen. Also als ich gerade an der Pfingstvigil meine größten Taufen, das waren einmal 56 Erwachsenentaufen am Samstag vor Pfingsten in Gabun. Da wusste ich am Abend nicht mehr, wie ich hieß. Ja, gut. Es waren 56, nicht? Gut. Also. Aber das Wichtigste ist dabei, seht, das ist das, dass die Mutter Gottes wirkt hier etwas, was über alle menschlichen geschaffenen Kräfte geht. Es ist die völlige Umwandlung von Menschen, die jetzt bereit werden, die Gnade zu empfangen. Die vorbereiteten Gnaden öffneten die Herzen und die Augen dieser Menschen, dass sie erkannten, das ist es. Und dann kamen sie erst zu Christus und empfingen die Wahrheit und das Leben und den Weg. Seht, das ist das. Der Heilige Geist spielt da zusammen mit dem Heiland. Alfons Ratisbon, genau dasselbe. Der Mann ist völlig verschlossen, Todfeind der Kirche, nichts geschieht. Die herrlichen Kirchen von Rom sagen ihm nichts. Die Bekehrung seines Bruders, der Priester wird, macht ihn noch mehr wild. Und dann kommt sie, ein Blecheln, ein Blick, und er hat alles verstanden. Alles ist klar. Das ist die Vorbereitung. Führ mich zu einem, fragt sein Freund, was ist mit dir? Bist du krank? Ist was geschehen? Führ mich zu einem Priester. Genau, führ mich zum Priester. Hier empfängt er in kürzester Zeit die Lehre. 11 Tage später, nachher ist er getauft. Das sind die Wege Gottes. Und jetzt verstehen Sie, was das bedeutet, aller Gnadenvermittlerin. Jesus Christus ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das stimmt. Und die Protestanten werden sagen, ich sag's ja, du machst Maria zur Göttin. Wenn du schon glaubst, dass dein Jesus in dieser kleinen Kiste ist und in diesem kleinen Brot, dann geh wenigstens zu ihm. Aber was macht ihr Katholen? Was macht ihr? Ihr pilgert zu einem dunklen, großen Felsen und macht ein Loch rein, oder ein Loch ist da drin, macht eine Statue aus Gips rein, mit Licht, ein paar Blumen drunter und dann per Millionen. Was ist denn das? Ja, das ist Lourdes. Genau das ist es. Natürlich ist es nicht die Statue und das Loch im großen, dunklen Felsen von Massabielle. Sondern eben die Mutter Gottes, sie zieht die Menschen an. Millionen, in der Zwischenzeit Milliarden seit 1858. Und was geschieht dort? Es ist genau dasselbe. In Fatima, in jedem Ort. Genau das, was wir gestern gesehen haben, diese großen marianischen Bewegungen, die wirken nicht auf sich selber. Das, was Maria tut, übersteigt völlig menschliche und eben die Kräfte eben allen geschaffen. Und sie sagt, ich kann das. Aber sie sagt es ja nicht auf sich selbst. Das habe ich den protestantischen Pastoren dann erklärt, die mir natürlich diesen Einwand gemacht haben. Ihr, die Maria natürlich vergöttlichen. Dann sagte ich ihnen, schaut, ihr seht doch das Werk des Heiligen Geistes. Jetzt überlegt mal, wenn Maria die Gegenwart, die menschliche Gegenwart des Heiligen Geistes ist und durch sie gleichsam der Heilige Geist lebendig spricht und er sagt, ich bin, dann ist es ja er durch sie. Und wenn Maria sagt, sei gerettet und die Menschen umwandelt und sie disponiert, den Heiland zu empfangen, dann ist es ja nicht sie, sondern eben sie ist der Kanal, sie ist das Aquädukt, wie der heilige Bernhard sagt, durch die alle Gnaden des Heiligen Geistes in die Menschen fließen. Das ist das Wunder der Immaculata. Das ist die Gnadenvermittlerin. So öffnet Maria die Menschen, öffnet ihnen das Licht. Der Mensch ist so ungefähr wie ein kleines, böses Kind, das Schlechtes getan hat und nun in einem Ecken sitzt und weint und nicht mehr will. Dann kommt der Heiland und stirbt für dich am Kreuz und tut alles und da lehrt die Lehren, die Apostel kommen, bekehre dich, komm, höre sich. Nichts geschieht. So ist es doch. Und dann kommt eine sanfte Hand. Schaut mal, wenn man so ein böses Kind, weiß ich auch noch ein bisschen, wo ich im Ecken gestanden bin, weil mein Vater mich bestraft hat, weil ich irgendwas verbrochen habe. Und dann möchte ich nicht mehr raus. Und wie geht's dann normalerweise? Dann kommt die zarte Hand von Mama, ein kleines Wörtchen. Und dann so. So ungefähr, ja? Das ist genau das, die zarte Hand der Mutter, die eben auserwählt wurde, um dieses Werkzeug des Heiligen Geistes zu sein, um die armen, verlorenen Sünder zu disponieren, vorzubereiten zum großen Werke Jesu Christi. Das spielt zusammen. Die Gnadenvermittlerin, die bereitet die Kinder vor und immer mehr vor, und dadurch kann der Herr die Gnaden schenken. Das ist das Ineinandergehen. Das ist Maria. Und das ist genau das, was eigentlich den heiligen Maximilian dazu bestimmt hat, das Wesen des Ritters zu beschreiben. Die Quelle ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist nimmt nun Maria als seine Braut, als seine Gegenwart, als sein gleichsam zweites Jahr, als sein bestes, das beste Geschöpf, als das Meisterwerk Gottes, füllt sie mit allen Früchten, mit allen Gaben, mit aller Fülle. Und dann Maria, sie ist ja das erste Instrument, das Alluniversale, die universale Mittlerin. Und jetzt geht's weiter. Vom Heiligen Geist durch Maria und von Maria weiter. Jetzt wisst es genau. Der Heilige Geist wird nie wirken, nichts tun, wenn Maria nicht da wäre. Nichts würde er wirken in der Welt, wenn er nicht dieses Instrument hat. Er hat es so gewollt. Und genauso geht es jetzt weiter. Maria auch braucht ihre Instrumente. Und ihre Instrumente, das ist genauso wie bei Christus. Christus hat die Welt erlöst, 33 Jahre in der Welt, und dann ist er verschwunden in den Himmel. Und wer macht's weiter? Seine Instrumente. Deshalb braucht Christus, um seine Mission fortzuführen, seine Priester. Und die Priester sind genau diese Kehrfägen und Putzlappen des Heilandes, um hier in den Seelen rumzuschrubben und sie reinzumachen. Im Grunde genommen ist es ja Christus in ihnen. Das ist der Priester. Und so geht das Werk Christi fort, seine Mission. Und der Heilige Geist, das ist eben der Heilige Geist, wählt sich Maria, und Maria wählt sich ihre Instrumente, ihre Ritter, ihre Kinder, die sie anzieht und sagt, jetzt helft ihr mir. Ich bin das Werkzeug des Heiligen Geistes, seid ihr meine Werkzeuge. Ich bin das für alle ganz und gar, und ihr geht nun bis in die Tiefsten, in die Einzelheiten, bis in die Seelen hinein. So wirkt Gott. Das ist das Geheimnis des unbefleckten Herzens Mariens, das ich Ihnen ein klein wenig tiefer jetzt darlegen wollte. Die schöne Theologie darüber, das finden Sie in diesem Büchlein, wo der heilige Maximilian zu Worte kommt, eben das Geheimnis der Immaculata. Das ist der dritte Teil, die Immaculata, Wesensform der RMI. Und hier in diesem Buch, wer bis zur Immaculata, da ist ein ganz großer Abschnitt. Das ist eben das Wirken Gottes durch die Immaculata, wo ich erst im zweiten Kapitel, im ersten Teil, die Sendung des Sohnes in die Welt durch die Immaculata, das war das. Und dann anschließend das größere Kapitel, die Sendung des Heiligen Geistes in die Welt durch die Immaculata. Das ist das vierte Kapitel, das finden Sie dann hier. So. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.